Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Carlos Alcaraz und Iga Świątek, das sind die Siegerinnen und Sieger der Cincinnati Open, dem letzten großen Vorbereitungsturnier vor den US Open. Aber dieses Turnier war leider gekennzeichnet von vielen, vielen Aufgaben und vielen, ja, in Anführungsstrichen Hitzeopfern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mal mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Können wir sagen, dass dieses Turnier eine ziemliche Katastrophe war?
Naja, viele hatten Wetter, das können wir schon mal festhalten, ja, inklusive des Turniers. Und hey, wir leben in einer Welt, die heißer wird. Wir leben in einer Tenniswelt, die ihre Veranstaltung immer länger zieht. Keine Ahnung, ob das jetzt einen Unterschied gemacht hätte, aber es trägt sicherlich dazu bei, dass sich so ein Turnier irgendwie wie ein langer Kaugummi anfühlt. Und es war eine komische US Open-Vorbereitung, aber in 5 Tagen geht's los.
In 5 Tagen geht's los, klar. Und natürlich ist das unser Fokus auch dann mit den US Open. Aber ich weiß nicht, ob das in dieser letzten Woche in irgendeiner Weise dann auch vielleicht dann nochmal die Augen geöffnet hat bei dem einen oder der anderen Entscheidungsträgerin beziehungsweise Entscheidungsträger, weil das war schon krass und das war schon arg. Alexander Zverev im Viertelfinale und Halbfinale, Jannik Sinner muss nach 22 Minuten das Finale abbrechen. Auch bei den Frauen gab es viele, die einfach nicht weitermachen konnten. Wir haben die Dog Days in den USA. Cincinnati ist zu diesem Zeitpunkt eine Hölle der Luftfeuchtigkeit und der Hitze. Das kommt noch dazu. Dann gibt es dieses 11-Tage-Turnier, wo dann zwischendurch sogar noch Leute wieder zweimal am Tag spielen mussten, obwohl dieses Turnier so ausgezehrt worden ist. Dann haben wir keine einzige Pause wirklich gehabt nach dem Turnier in Wimbledon. Toronto und Montreal haben sich schon beschwert darüber, dass die Leute da nicht hinkommen. Insgesamt ist das dieses Jahr eine absolute Katastrophe und ich möchte da auch jetzt gar nicht mehr hinterm Berg halten, weil ich bin großer Tennis-Fan. Also ich berichte darüber, ich bin Sportjournalist im Schwerpunkt Tennis, aber ich bin ja auch immer noch Tennis-Fan und ich liebe ja das Spiel. Aber so, wie die letzten 11 Tage sich hingezogen haben wie Kaugummi, das war das allerletzte.
Naja, ich glaube, wir haben halt etwas überschritten, wo nur noch kosmetische Änderungen möglich sind. Dadurch, dass diese längeren Masters-Turniere etabliert worden sind und dadurch, dass offensichtlich sehr viel mehr Geld damit eingenommen wird, sehe ich nicht, wer den Schritt zurück macht. Die Spieler und Spielerinnen werden das Geld haben wollen, die Turnierveranstalter auch. Wer ist also bereit, nachzugeben? Wären die Spieler und Spielerinnen bereit, 30% weniger Geld zu bekommen, um 7 Tagesturniere zu haben? Aber mit Garantie nicht. Ähnliches für die Veranstalter. Und von daher, wir sind jetzt in diesem klassischen Rad des Kapitalismus drin, wo wir uns so lange drehen, bis sich entweder alle auf die Nase legen oder dass halt in jedem Jahr noch ein bisschen mehr Geld verdient werden muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es kosmetische Änderungen gibt. Cincinnati war ja offensichtlich nicht zufrieden, montags ein Finale spielen zu müssen. Kann mir vorstellen, dass das angepasst wird. Vielleicht wird auch ein Kalender ein bisschen geschoben, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, außer Tennis wird in Gänze auf den Kopf gestellt, dass wir jetzt hinter diesem Zustand so richtig zurücktreten. Dafür war das zu einschneidend und dafür haben auch zu viele davon profitiert. Und daher sehe ich da jetzt keine große Änderung kommen in den nächsten Jahren, außer halt wirklich ein radikales Ändern des ganzen Konzepts.
Andrea Gaudenzi hat in der letzten Woche in einem Interview gesagt, dass er sich einiges vorstellen kann, vor allen Dingen, dass man vielleicht diese optionalen Turniere, die für Spieler verpflichtet sind, beziehungsweise die für Spieler vorgesehen sind, also Turniere, die sie neben den Masters 1000 und Grand Slam Turnieren und diesen 2500ern, die sie spielen müssen, die sie dann noch durchführen können und dass da diese optionale Turniere um eins gesenkt werden sollen. Und das ist dann ja auch ein klares Zeichen, dass wir wirklich auf einem Weg sind, wo wir quasi eine Premier-Tour durch die Hintertür bekommen, weil dann werden sich diese Spieler und Spielerinnen dann auf diese neuen Masters beziehungsweise auf die 4 Grand-Slam-Turniere und noch ein oder zwei Turniere nebenher kümmern und der Rest darf sich dann auf den 250ern tummeln und das wird dann die größte Challenger-Ebene sein.
Ja, vor allem steht ja immer noch im Raum, dass wir ein großes Turnier in Saudi-Arabien bekommen. Ob das jetzt ein anderes Masters-Turnier setzt oder nicht, werden wir noch sehen. Ich denke, da gibt es einfach noch Streit zwischen dem australischen Verband und den saudischen Organisatoren, wie das jetzt also exakt platziert werden wird. Und ja, dann hätten wir die von dir angesprochene Premium-Tour. Und jetzt nehmen wir mal den Fall von Iga Świątek. Im Moment haben wir bei den Damen 10.000er-Turniere. Dann spielt sie die 10 plus 4. plus vielleicht noch ein oder zwei 500er. Ähnliches wird dann bei den Herren sein. Dann werden, glaube ich, eher Schaukämpfe bestritten werden. Warum soll ich mich dann irgendwie durch einen 250er quälen, außer es ist jetzt zufällig gerade in meiner Heimat oder ich habe eine enge Verbindung dazu oder es wird mir mehr als bei einem Schaukampf bezahlt. Und ganz ehrlich, wer kann da die Spieler und Spielerinnen auch nicht verstehen? Weil die sind jetzt, ach, keine Ahnung, müssen wir jetzt ausrechnen, aber sehr lange Zeit unterwegs. Das war sicherlich vor 10, 15 Jahren noch anders. Und für die absolute Spitze wird sich das nicht mehr lohnen. Und für einige dahinter schon, weil sie da dann natürlich die großen Stars bei solchen Turnieren sind. Aber generell wird es wahrscheinlich eine entweder wirklich so eine Zwei-Ebenen-Tour geben oder wir kommen durch den Klimawandel wirklich noch auf so eine lokale Tour, wo ja wir in Europa, in Asien, in Afrika oder wahrscheinlich eher Europa und Afrika eine Südamerika-Nordamerika-Tour haben, die dann die große Tour füttert. Also irgendwas wird passieren, aber ich glaube, das jetzige Modell wird sich eben nicht mehr groß ändern, außer es wird komplett auf den Kopf gestellt.
Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, dieses Turnier war meiner Meinung nach ein absoluter Schuss vor den Bug sämtlicher Expansionspläne der ATP und WTA, die davon träumen, dann, du hast es gesagt, auch noch ein Masters in Saudi-Arabien zu etablieren und die Spieler dann auch wie auf jeden Fall zu den 4 Grand Slams und zu den 10 Masters 1000 Turnieren dann zu schicken. Und das wird der Rest, glaube ich, dann abgekapselt werden. Ich glaube, das war ein erster Schritt dahin. Wir haben aber allerdings trotzdem eine ganze Menge an sportlichen Nachrichten und damit fangen wir nämlich jetzt an und damit fangen wir dann auch bei dem Turnier der Frauen an. Und Iga Swiatek hat es geschafft, zum ersten Mal in ihrer Karriere das Turnier in Cincinnati zu gewinnen, die Cincinnati Open. Sie hat im Finale gegen Jasmine Paolini gewonnen mit 7:5 und 6:4. Vorher allerdings der Sieg gegen Elena Rybakina mit 7:5 und 6:3 und die Siege vorher, die in wirklich enorm starker Manier durchgeführt worden sind, auch wenn sie gegen Marta Kostyuk nicht antreten musste. Iga Swiatek hat nach ihrem Wimbledon-Sieg und dem frühen Ausscheiden in Montreal, hat sie hier dann wieder in die Spur gefunden und war über die kompletten 11 Tage die absolut beste Spielerin. Und sie hat hier jetzt einen Haken hintergemacht hinter das Turnier. Jetzt ist nur noch Kanada da, das sich für sie als unüberwindbare Hürde bis jetzt herausgestellt hat.
Ja, ich habe hier gerade unsere allerliebste Grafik auf Wikipedia offen, die mit den schönen vielen grünen, gelben, blauen Kästchen. Und ich gucke mal, es fehlt ihr noch der Sieg natürlich bei Olympia, Bronze im letzten Jahr, es fehlt der Sieg in Dubai, in Wuhan ist sie noch nie angetreten und Kanada hat sie bisher im Halbfinale stehen, sonst hat sie schon alles gewonnen. Also wo Djokovic damals, boah, also wie lange dran gearbeitet hat, 15 Jahre, bis er das zu hatte. Klar, jetzt wird es bei Swiatek auch dauern, weil sie ja auch noch den Billie Jean King Cup gewinnen müsste. Und von daher mal schauen, ob ihr das am Ende wirklich gelingt. Aber es ist natürlich jetzt schon eine nahezu komplette Karriere. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie Cincinnati 5-mal gewinnt und dann Wimbledon noch 3-mal. Aber die Chance ist da, dass sie quasi jeden wichtigen Titel gewinnt oder zumindest das Finale erreicht. Und sie war jetzt über die Vorbereitung sicherlich die beste Spielerin. Ich würde sagen, es ist niemand überragend gewesen, weder bei Damen noch bei Herren. Dafür kam es wahrscheinlich zu schnell nach Wimbledon. Und dazu haben sich diese beiden Turniere hier auch zu lang gezogen. Aber sie hat in diesem Turnier kaum nachgelassen und hat die Siege, die sie einfahren konnte, mitgenommen. Und das in durchaus überzeugender Manier. Nie völlig überragendes Tennis gespielt, aber auch niemand so richtig dran kommen lassen. Und das ist dann natürlich schon ziemlich beeindruckend und ein relativ klarer Fingerzeig hin nach New York. Wir können nachher darüber reden, wer die Favoritinnen dort sind, aber sie gehört sicherlich dazu.
Was mir aufgefallen ist, wie sie dann auch es wieder geschafft hat, Dinge zu ändern und Dinge anzupassen während eines Matches, das vielleicht nicht ganz so gut läuft. Sie hatte gegen Elena Rybakina im Halbfinale, hatte sie in den ersten 4 Aufschlagspielen gar keine Chance. Elena Rybakina hat von der Einstandseite nach außen serviert und hat Asse geschlagen und hat Swiatek nicht mal an den Ball kommen lassen. Und dann kam von Wim Fissett einfach nur der Hinweis, gib ihr einfach zwischendurch mal einen anderen Anblick. Also einmal nach vorne gehen, einmal nach hinten gehen und versuch mal so ein bisschen da hin und her zu wechseln. Und von da an lief es deutlich besser. Sie bekam die Returns rein, sie hatte ihr Spiel gegenüber Rybakina angepasst, wurde dann in den Rallyes besser und hat dann am Ende sogar relativ sicher in 2 Sätzen gewonnen. Das hat mir sehr imponiert. Dazu, finde ich, hat ihr Aufschlag auch sehr gut funktioniert. Der zweite Aufschlag ist nach wie vor angreifbar und schwer angreifbar. Und die Niederlagen, die sie in diesem Jahr hatte, das war fast alles gegen Hardhitterinnen. Und ich glaube, dass wenn eine Hardhitterin dort kommt und sie keinen guten Aufschlagstag hat, dann kann es immer noch für sie in die falsche Richtung gehen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass sie hier im Moment vielleicht sogar ein kleines neues Level freischaltet auf diesen schnelleren Hardplätzen.
Ich meine, sie hat vor dem Finale gerade mal 5 Breaks zugelassen. Mhm. Das ist ziemlich beeindruckend. Im Finale waren es dann 4, meine ich. Ja, doch, dürften 4 gewesen sein. Das ist jetzt natürlich nicht überraschend, weil auch eine so gute Return-Spielerin auf der anderen Seite war. Aber es unterstreicht nochmal, was du gesagt hast, der Aufschlag war sehr gut. Und ich fand auch gerade das Match gegen Rybakina bezeichnend, weil wir es vor gut 7, 8 Wochen in Paris hatten. Und da war Rybakina wirklich über 1,5 Sätze ziemlich dominant und es hat ganz schön viel von Świątek gebraucht, um in das Match zurückzukommen. Und hier hat dieser Wechsel früher geklappt und sie hat dann ja wirklich auch angefangen, Rybakina einen anderen Rhythmus zu geben. Und das heißt, sie hat ihren Plan angepasst und da haben wir ja doch eine gewisse Sturheit in den letzten 2, 3 Jahren gemerkt, dass sie dann versucht hat, sich einfach aus so einer Situation mit mehr Taktik A rauszuholen, statt Taktik B oder C rauszuholen. Jetzt macht sie schon relativ natürlich und wenn das jetzt wirklich bei ihr dazugehört, na dann hat sie die nächste Stufe erreicht und dann ist sie eine, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren um noch mehr große Titel mitspielen wird, weil wenn sie nicht mehr sich nur auf A verlassen muss, sondern wirklich relativ locker an B und C rankommt, dann ist sie eine andere Spielerin. Und das wird jetzt faszinierend zu sehen sein, ob das jetzt ein Sommerhoch ist oder ob sie es da mit Hilfe von Fissett geschafft hat, nochmal in ihrem Spiel was zu entdecken.
Aber es ist ja schon lustig, wo du Fissett gerade ansprichst. Ich glaube schon, dass die Zweifel zwischendurch da waren, ob das mit ihr und Fissett funktionieren würde, weil diese Sandplatztour, da sind alle, glaube ich, im Team Świątek auch ein bisschen hektisch geworden, dass es nicht so lief und dann die French Open sind so in die Hose gegangen und dann hat sie die Pause gehabt und hat dann Wimbledon gewonnen und zwar auf eine überragende Art und Weise und ich weiß noch, wie du nach dem Achtelfinale zu mir gesagt hast, naja, ich weiß nicht, wer sie jetzt noch schlagen soll. Und dass das jetzt auf diesen schnelleren Plätzen auf einmal so Klick gemacht hat, das ist, finde ich, schon bemerkenswert.
Ja, also ich wäre nicht überraschend gewesen, wenn sie in der zweiten Runde von Wimbledon verloren hätte und ihn vor die Tür gesetzt hätte.
Ja, genau. Also ich habe mich auch gefragt, wie weit war es noch entfernt davon, dass sie gesagt hat, komm, ich versuche sie mit jemand anderem.
Nicht weit, glaube ich. Also die Ansprüche im Hause Świątek sind hoch. Da gehe ich von aus. Und ich glaube, dann zieht sie es auch durch. Da ist sie dann doch zu klar in ihren Ansprüchen und in ihrem Denken. Und ich meine, in den Interviews nach Wimbledon klang ja auch immer mal wieder so ein bisschen durch. Es war keine einfache Zeit. Das hat Djokovic oder seine Zusammenarbeit mit Ivanisevic zum Beispiel auch immer wieder gesagt. Und ich denke, Świątek hat einen ähnlichen Anspruch. Hat eine ähnliche Herangehensweise an ihre Karriere. Und sie hat ja auch während des ersten Halbjahres uns immer mal wieder in ihren emotionalen Haushalt reinblicken lassen. Also wie erschüttert, verärgert sie gewesen ist über das letzte Jahr, war ja relativ offensichtlich. Und jetzt scheint sie wieder relativ nah bei sich zu sein, wird sicherlich auch mit dem Wimbledon-Titel zu tun haben. Aber ich glaube auch damit, dass sie diesen Widerstand überwunden hat. Also den Widerstand des, sollte ich mein Spiel anpassen oder nicht, weil im Endeffekt scheint es ja wirklich so gewesen zu sein, dass Fissett dafür plädiert hat, in ihrem Spiel ein bisschen was zu ändern und sich breiter aufzustellen und mehr Möglichkeiten zu schaffen und sie das erstmal nicht akzeptiert hat und das dann jetzt geklappt hat, auch in Wimbledon und da scheint ja zu einem auch besseren Verhältnis zwischen den beiden geführt zu haben.
Iga Świątek hat dieses Turnier gewonnen und das im Finale gegen Jasmin Paolini. Und Jasmin Paolini, wenn wir über Spielerinnen sprechen, die vielleicht so ein bisschen stur ihren Plan durchziehen und durchgezogen haben, dann müssen wir auch über sie sprechen, weil sie hatte letztes Jahr dieses fabulöse Jahr und macht dieses Jahr einfach weiter. Und es war nicht zu erwarten, dass sie dieses Jahr, was sie 2024 hatte, nochmal komplett wiederholen kann, dass sie nach 2 Grand-Slam-Finals vielleicht jetzt sagen kann, okay, ich werde jetzt hier dieses Jahr einen Grand-Slam gewinnen oder so. Aber wie Jasmin Paolini sich hier zurückgekämpft hat und wie sie sich verbissen dagegen wehrt, aus den Top Ten rauszufallen, das ist mehr als beeindruckend. Sie hat hier einige beeindruckende Siege gehabt. Gegen Maria Sakkari musste sie unglaublich kämpfen. 7-6, 7-6. Dann gegen Ashlyn Kruger, gegen Barbora Krejcikova hatte sie keine Probleme. Gegen Coco Gauff war es eine sehr, sehr lustige Geschichte, weil am Ende hat Jasmine Paolini irgendwas bei 100 Punkten gemacht und 70 davon waren Unforced Errors von Coco Gauff. Und ebenso in einem wirklich, wirklich, und das muss ich einfach mal sagen, schwachen Halbfinale gegen Veronika Kudermetova, 6-3, 6-7, 6-3. Auch das war sehr fehlerhaft geprägt. Aber Jasmine Paolini hat hier die Fähigkeit gehabt, ihre Krisen zu überwinden und ihre schlechten Phasen zu überwinden und irgendwann wieder gutes und besseres Tennis zu spielen und dann am Ende das durchzuziehen. Und das ist ja auch eine Stärke. Jasmine Paolini hier im Finale und sie wird weiterhin ein Top-10-Gast bleiben.
Ja, oder vielleicht ist sie gar kein Gast mehr.
Ja.
Ich meine, die Diskussion hatten wir und ich glaube alle anderen, die über Tennis sprechen, ja auch in der Jahresrückschau bzw. Jahresvorschau. Wo wird sie sich jetzt einfinden? Und wenn wir jetzt kurz aufs Race gucken, klar, sind einige Punkte diese Woche dazugekommen, aber sie sitzt im Moment auf Platz 9, hat 34 Punkte auf Platz 8 und Pegula Rückstand, hat aber auch schon 800 Punkte auf Svitolina auf Platz 10 Vorsprung. Also sie wird in diesem Jahr nicht aus den Top 10 rausfallen. Da müsste sie sich jetzt schon verletzen und hinter ihr die Spielerinnen wirklich aufdrehen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und sie hat das Jahr oder sie hat die Top Ten dann in diesem Jahr anders erreicht als im letzten Jahr. Da waren es eben wirklich der eine aus dem Nichts kommende Tausender-Titel, der wirklich wie eine Anomalie wirkte. Und dann die beiden völlig überraschenden Finals. Und dieses Jahr hat sie es ganz anders aufgebaut. Bei den Grand Slams gar nicht so überragend, aber Sieg in Rom, Finale hier, generell gute, aber keine überragende Resultate davon ab und sie hat sich mit ihrem Spiel wirklich da oben etabliert und am Ende, meine ich, ist sie Rani 3 Jahre in den Top 10 geblieben und es ist einfach der natürliche Vergleich wegen der Körpergröße, auch wenn beide nicht komplett ähnlich spielen, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass sie dieses und nächstes Jahr noch bleibt. Irgendwann wird sie wahrscheinlich alleine ob ihres Alters, ich meine, sie ist fast 30, wird sie wieder ein bisschen zurückfallen, aber ich kann mir das schon vorstellen, weil sie ja hier auch wieder Sachen gezeigt hat, die sie in den Top 10 halten. Ich glaube, sie war eine derjenigen, die profitiert hat davon, dass er schnell war, weil ihre Aufschlagswerte waren wesentlich besser, als sie sonst sind. Also das wird ihr sicherlich geholfen haben. Aber davon ab hat man dann auch wieder gesehen, sie hat solche Muster im Spiel, die halt wirklich schwer sind für viele zu brechen. Das hat man gegen Gauff gesehen. Gauff ist gewohnt, mit ihrer Rückhand zu dominieren, aber Paolini weiß, wie man in der Rückhand wirklich eine gute Defensive aufbaut, immer im Cross bleibt, aber wie man dann halt auch aus dem Nichts auf einmal Winkel herzaubert und eine Gegnerin unter Druck setzt. Die Vorhand war in dieser Woche teils sehr gut, wo sie einfach den Court richtig toll geöffnet hat und sie hat sich halt durchgebissen durch diese eher mauen Matches gegen Gauff, gegen Kudermetova. Sie hat dem Wetter gestrotzt, können wir auch mal sagen, obwohl es bei ihr teils physische Matches waren. Also das war schon eine sehr gute Leistung, wenn man jetzt guckt. Sie hat halt wirklich auf allen drei Belegen schon große Erfolge gefeiert, auf schnellen wie auf langsamen. Sie wird, glaube ich, auf Sand immer ihre besten Ergebnisse haben, aber es ist auch jetzt schon ein ziemlich beeindruckendes Jahr.
Und was können wir noch sagen? Sie ist sehr konsequent, was ihre Planung angeht, rund um ihr Team, beziehungsweise mit ihrer Karriereplanung. Wir haben darüber gesprochen schon, dass sie sich von Mark Lopez nach Wimbledon getrennt hat. Jetzt ist Sarah Errani quasi ihr Coach. Ich meine, das können wir so sagen. Da sind noch ein paar Spieler oder beziehungsweise ein paar Leute aus dem italienischen Verband dabei. Physiotherapeutin war dabei aus dem italienischen Verband. Federico Gaio war mit dabei. Aber ansonsten ist das Sarah Errani, die jetzt so ein bisschen die Geschicke bestimmt. Dazu spielt sie dann halt noch Doppel. Was mir auch aufgefallen ist, dann in Cincinnati, wenn sie ans Netz geht, dann hat das Hand und Fuß, weil sie weiß, wie man da vorne spielt und wie man da vorne Punkte abschließt. Und das war insgesamt, finde ich, dass nach dem letzten Jahr wirkte es nie überhastet, sondern immer konsequent. Aber es sah nach einem Plan aus, wie sie weitergearbeitet hat.
Ja, und wenn man mal ihre Volleys vergleicht mit anderen Spielern und Spielerinnen aus der Weltspitze, da sieht man Unterschiede. Es ist ja wirklich auch so diese sehr klassischen Volleys, also fast schon Oldschool-Volleys, wo sie rankommt und in der Lage ist, die flach zu machen. Mhm. Viele, habe ich das Gefühl, nutzen heute eher die Geschwindigkeit des Gegners und hoffen, den dann irgendwie so zu platzieren, irgendwie tief oder die Linie entlang des Gegners nicht rankommt. Und sie macht die halt einfach vorne, wie wir es alle noch irgendwie so im Verein gelernt haben, vorausgesetzt, wir sind alle ein bisschen älter. sie macht die halt einfach richtig schön flach. Sie findet die Winkel und zack, macht die da vorne tot. Und das hat sie gehe ich von aus, in der Form von Irani jetzt wirklich gelernt, die ja einfach eine Magierin vorne am Netz ist und mit die besten Volleys überhaupt im ganzen Tennis hat. Und das sind eben so die Sachen. Und sie bringt nicht die körperlichen Vorteile von anderen in den Top Ten mit. Also ich meine, wenn man sie wirklich vergleicht mit Ausnahmen, vielleicht Pegula, sind das einfach in den Top Ten überragende Athletinnen, die in vielen Sportarten bestehen könnten. Und bei Paulini würde ich sagen, hat sie nicht dieselben Voraussetzungen, holt aber das Maximum raus. Und das ist einfach beeindruckend. Und ich glaube nicht, dass sie die US Open gewinnen wird. Ich kann mir auch außer bei dem French Open nicht vorstellen, dass sie nochmal in ein Finale kommt. Aber sie spielt einfach eine sehr gute Saison.
Ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn man so eine fantastische Übersaison hatte, wie sie letztes Jahr, und dann sich weiter in der Weltspitze hält. Das ist ja ein absolut valider Weg, seine Tenniskarriere zu bestreiten.
Ja, sie wird auch nie wieder irgendeinen anderen Job in ihrem Leben ausüben müssen, wenn sie nicht will.
Ja, genau.
Das können wir auch schon mal festhalten.
Ja, das denke ich auch. Jasmine Paolini hat hier das Finale erreicht und hat hier mal wieder großartiges Tennis gezeigt. Über Elina Rybakina müssen wir natürlich auch sprechen, und das dringend. Sie hat hier das Halbfinale erreicht und das mit Siegen unter anderem über Madison Keys im Viertelfinale und gegen Arina Sabalenka, im Achtelfinale gegen Madison Keys und im Viertelfinale gegen Arina Sabalenka, wo sie mit 6:1 und 6:4 gewann. Auch gegen Iga Świątek war sie bis zum 5:3 im ersten Satz war sie die bessere Spielerin. Dann hat Iga Świątek vor allen Dingen ihren Return angepasst und dann ging es in die falsche Richtung. Aber Rybakina hat hier ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Und das, müssen wir sagen, ist wahrscheinlich keine Koinzidenz, dass ihr Coach, ihr früherer, jetziger Wiedercoach Stefano Vukov seine Sperre abgesessen hatte und zum ersten Mal wieder in ihrer Box saß.
Also er hat sie verkürzt bekommen.
Beziehungsweise ist die Sperre ist aufgehoben worden.
Also komplett, ne?
Ja, genau. Er ist jetzt wieder voll dabei.
Und wird auch aus den Büchern gestrichen, wissen wir das?
Das weiß ich nicht.
Okay, eben. Darum haben wir es jetzt, glaube ich, gerade beide sprachlich anders interpretiert. Weil es nicht so ganz, ich finde, nicht ganz so ideal kommuniziert worden ist. Aber hey, ich kann mir vorstellen, die Athletics sitzt schon dran und wir kriegen bald wieder die 3000-Wort-Geschichte dazu. Die haben die Ressourcen, um sich da wirklich reinzufuchsen. Wird auf jeden Fall spannend werden. Ich meine, es war für Rybakina dahingehend eine interessante Woche. Sie hat in keinem Match wirklich dominiert, sondern sie hat sich nervenstark gezeigt. Sie hat ihre Chancen genutzt. Man schaut sich das Match gegen Sabalenka an. Sabalenka nutzt keine einzige von 5 Break-Chancen, Rybakina nutzt 3. Und das haben wir so nicht gesehen in den letzten Monaten. Da ist sie über diese größeren Matches gestrauchelt. Und sie hat wirklich den Aufschlag hier für sich nutzen können. Sie hat von der Grundlinie nicht dominiert, aber klares, gutes Tennis gespielt. Jetzt wird das Ganze natürlich von der nächsten Halbfinal-Niederlage überschattet. 1:8 in Halbfinals in ihren letzten 9 Halbfinals, also quasi seit, es müsste April letzten Jahres gewesen sein, nur ein Halbfinale gewonnen, das war in Strasbourg. Das ist natürlich etwas, was ihr Sorgen machen sollte, weil sie doch relativ klar hinter der Gruppe um Świątek und Sabalenka und Goff platziert, dass sie diese Halbfinals nicht gewinnen kann. Aber der Sieg gegen Sabalenka und vor allem in der Art und Weise war, glaube ich, total wichtig, weil sie in den letzten Wochen eigentlich an jedem großen Namen mit Regelmäßigkeit gescheitert ist. Hier hat sie es geschafft, ohne jetzt in ihrem Tennis total was anzupassen, sondern es war einfach eine Klarheit und eine Nervenstärke. Sie hat, glaube ich, immer noch die Möglichkeiten, um da ganz oben ranzukommen. Nach den letzten 2-3 Jahren bin ich skeptisch, ob sie wirklich in dieselbe Liga aufsteigen kann wie Sabalenka und Świątek und Goff. Wahrscheinlich nicht. Aber natürlicherweise wäre sie die viertbeste Spielerin. Wir gucken mal, ob sie da jetzt wieder rankommt.
Lass uns gerade mal drüber sprechen, weil Stefano Vukov hat ja Einspruch erhoben gegen seine Sperre. Die ist dann jetzt, abgebrochen, verkürzt, aufgehoben worden.
Existiert nicht.
Jetzt habe ich Angst, den richtigen Begriff zu suchen. Ist auch egal, auf jeden Fall war seine Sperre nicht mehr da und er war jetzt in der Box und ich glaube auch, dass er weiß, beziehungsweise er weiß es ganz sicher, dass er unter Beobachtung steht und dass da sehr viele Leute auf ihn gucken und die Mikrofone in Cincinnati waren sehr, sehr gut ausgerichtet auf die Coaches Boxes und er war sehr angestrengt dort, nach jedem Ballwechsel was zu sagen, aber nach jedem Ballwechsel positiv zu formulieren und das wirklich mit positiver Ansprache zu verbinden. Ich finde es halt wirklich bemerkenswert, dass in dem ersten Turnier, wo die beiden wieder offiziell zusammenarbeiten. Wir wissen, dass, dass Stefan Wukow immer mitgereist ist und dass Davide Sanguinetti quasi nur der war, der vorne an der, in der Box saß und die Trainingsarbeit eigentlich mit Stefan Wukow war. Und trotzdem fand ich es jetzt bezeichnend, dass sie so ein starkes Turnier gegen Madison Keys und Aryna Sabalenka spielt, im ersten Turnier, wo er wieder in der Box sitzt.
Ja, also eben ist die Frage, was da wirklich hintersteckt. Es ja. war einerseits glaube ich schon ein gewisses Glück, weil ich gucke jetzt hier mal wirklich auf die Matches drauf. Das waren schon relativ enge Geschichten. Sie hätte genauso gut gegen Sarasua oder Mertens in den ersten beiden Runden rausfliegen können und es wäre jetzt keine große Überraschung gewesen, weil die Matches sich schon in die Richtung entwickelt haben. Es sticht jetzt natürlich der Sieg gegen Sabalenka hinaus und ich glaube, der ist halt ein so großer Sonnenschein, weil die letzten Monate bei ihr so trüb waren. Und ja, ich tue mich da halt auch ein bisschen schwer mit, weil es doch relativ offensichtlich ist, dass es ein zumindest teils manipulatives Verhältnis zwischen den beiden ist. Und keine Ahnung, ob ich nun nicht zugeben will, dass er diesen Einfluss dann auf sie hat, dass er das schafft. Ich weiß es nicht. Aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig generell bei dem, was wir von ihr in diesem Jahr gesehen haben. Ja, das war jetzt ein guter Monat, vielleicht der beste Monat in diesem Jahr. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass sich alles total geändert hat.
Wir werden es herausfinden müssen und das werden wir hoffentlich in den nächsten Monaten. Elena Rybakina mit einem starken Turnier. Wer sich hier zurückgemeldet hat, war Veronika Kudermetova und die haben wir lange nicht mehr in diesen späten Runden gesehen. Und das nach Siegen über Susan Lamens, Belinda Bencic, Clara Tauson, Magdalinette und Varvara Gracheva. Sie hatte nicht die allerschlimmste Auslosung und trotzdem hat sie solche Auslosungen in der Vergangenheit nicht gerne so richtig nutzen wollen und ist früh immer ausgeschieden und war auch so ein bisschen aus dem Blickfeld verschwunden. Oder hat er es damit zu tun, dass sie von Holger Rune um ein Date gebeten wurde und sie ihm relativ klar absagen musste?
Naja, schon länger verheiratet, ne? Mit ihrem Coach, meine ich.
Die Geschichte hast du mitbekommen, ne?
Ja, nur so nebenbei. Einfach so als passt zu Holger Rune. Kann man vorstellen, sie ist nicht die Erste, bei der es probiert hat.
Sie hat in einem Podcast mit Elena Vesnina hat sie erzählt, dass er ihr Instagram-Nachrichten geschrieben hat und um ein Date gebeten hat. Und sie hat gesagt, Holger, ich bin viel zu alt für dich und außerdem bin ich verheiratet. Und seitdem spielte sie fantastisches Tennis bis ins Halbfinale.
Ich meine, wir wissen alle um seine Beziehung zu seiner Mutter. Ne?
Ja.
Das kann man einfach mal so stehen lassen. Ich meine, sie war jetzt ja wirklich eine Zeit lang so um die Top Ten dabei, weil ihr bei solchen Turnieren immer mal wieder der ein oder andere große Lauf gelungen ist. Und dann bei den Grand Slams hat sie nicht wirklich was rausgeholt. Jetzt hatte sie in diesem Jahr das ein oder andere okay Resultat bei den Grand Slams. Aber trotzdem bleibt bei ihr halt immer so ein bisschen der Eindruck, sie ist total von den Bedingungen abhängig. Und sie hat hier auf jeden Fall profitiert von den schnelleren Bedingungen. Also total dominant im Vergleich zur sonstigen Tour, sehr gut hinterm Aufschlag. Sie war auch bis zum Halbfinale die beste Spielerin des Turniers, hat hinterm ersten Aufschlag kaum gewackelt, hat nur gegen Tauson wirklich Schwierigkeiten gehabt, da 3-6-0-2 hinten gelegen ist, dann aber für sich noch gebogen, hat dieses geradlinige Tennis gespielt, was wir in ihren besten Zeiten gesehen haben und trotzdem war sie ja damals eigentlich ziemlich chancenlos gegen die Weltspitze. Und das hat man hier dann halt in dem wirklich entscheidenden Match gegen Paulini auch gesehen. Da hatte sie dann nicht wirklich eine Chance. Und von daher, ich glaube, es ist eher ein Aufflackern als eine Rückkehr. Ich wäre überrascht, wenn wir sie nochmal Richtung Top Ten sehen würden. Auf der anderen Seite ein wirklich bis zum Halbfinale sehr gut gespieltes Turnier, wo sie für mich eben wirklich die beste Spielerin hier in Cincinnati war bis dahin.
Veronika Kudermetova, ich glaube auch nicht, dass sie wieder zurückkommen wird nochmal in die Top Ten. Sie war immer dabei, aber nie so richtig mittendrin. Also sie war immer eine Spielerin, wo man in der Auslosung gesagt hat, ja, das könnte einen tieferen Lauf geben, aber meistens hat man dann nach der dritten Runde gesagt, ja gut, Veronika Kudermetova ist nicht mehr dabei.
Ja, ich mache nochmal jetzt unser gerade schon bei Scientec rausgeholtes liebstes Tool auf von Wikipedia, weil es ja bei ihr schon wirklich immer wieder erstaunlich ist. Also wir haben hier die Grand Slams und wir sehen wirklich, sie ist seit 2019 bei Grand Slams dabei und sie hat in der Zeit ein Viertelfinale erreicht. Und dafür, wie viel sie sonst geschafft hat, ist das halt schon überraschend. Und dann gucken wir auf die Masters-Turniere und da würde man denken, ah ja, okay, ist auf jeden Fall anders. Nee, ein Halbfinale Madrid, ein Halbfinale Italien, jetzt ein Halbfinale in Cincinnati. Auch nicht so überragend. Und ja, es fehlt gegen die Besten etwas. Und es liegt natürlich daran, dass sie in ein relatives Risikotennis gehen muss und dass sie von den Besten dann halt oder dass sie gegen die Besten halt gegen die Walden läuft. Und da sehe ich nicht, was sich groß ändern kann, weil sie macht einfach schon sehr viel aus dem, was sie hat. Es ist ein Hochrisiko, geradliniges Tennis, aber eins, bei dem sie zu viel Risiko gehen muss, um wirklich die großen Matches zu gewinnen.
Veronika Kudermetova hier im Halbfinale. Müssen sich Coco Gauff und Aryna Sabalenka Gedanken machen, weil die Bedingungen werden bei den US Open nicht unbedingt anders sein als in Cincinnati?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich meine, Sabalenka hat hier nur enge Matches gespielt, beziehungsweise gegen Rybakina relativ klar verloren. Es war ja auch ihr einziges Vorbereitungsturnier, dürfen nicht vergessen, sie war in Kanada nicht dabei. Also hat jetzt 4 Matches, die sie in die US Open mit reinnimmt. Sie ist auf Hartplätzen immer noch die beste Spielerin der Welt, aber der Abstand ist sicherlich nicht so groß, wie er in Australien war. Sie ist für mich schlagbar. Wird sie in einem direkten Duell sowohl gegen Gauff als auch gegen Świątek nicht vorne sehen. Ich meine, sie hat hier gegen Raducanu wieder Nervenstärke bewiesen. Das hätte sie verlieren können, aber gegen Rybakina war sie dann einigermaßen chancenlos. Eben, für mich ist sie immer noch die Favoritin Nummer 1, aber jetzt nicht mehr weit vor den anderen und sie ist für mich in New York schlagbar und ich meine, es wäre fast tragisch, wenn sie da den Titel nicht holen würde nach dem ersten halben Jahr, was sie hatte, aber da ist sie in Gefahr, sie ist in der Weltrangliste wieder in Gefahr, da ist gut möglich, dass sie von Świątek noch vor Ende des Jahres eingeholt wird, also eine überragende Saison könnte zu einer Enttäuschung werden, wenn ihr jetzt nicht in New York der Titel gelingt.
Sabalenka gegen Raducanu, können wir einmal gerade drüber sprechen. Das war nicht vielleicht das beste Match des Jahres, es war aber eines der intensivsten Matches des Jahres. Und das hat Sabalenka am Ende mit 7-6 gewonnen. Es gab zwischendurch Spiele, die 13 Mal über Einstand gegangen sind.
Ja, und da kann man nochmal rausstreichen. Also Raducanu hat ein sehr gutes Jahr, ist endlich fit und zeigt, dass sie nicht die Power der Weltspitze hat, aber sie hat halt wirklich diese... Also sie kann den Ball so früh nehmen, dadurch, dass sie so kurze Schwünge hat und kann dann jemanden wie Sabalenka wirklich unter Druck setzen. Sie sieht sehr gut aus gegen den Aufschlag von Sabalenka. Sie kann die Power eben nicht mit eigener Power ausgleichen, aber sie kann die Power der Gegnerin fast auf überragende Art und Weise nutzen. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich immer ein schweres Matchup für Sabalenka bleiben wird. Und Sabalenka hat da dann gezeigt, was sie eben an die Spitze gebracht hat in den letzten Jahren, dass sie nicht nur die Power, sondern auch die Nerven hat und in den richtigen Momenten zuschlägt. Und das fand ich dann wiederum ein sehr gutes Match von Sabalenka, weil sie dieser Intensität widerstanden hat. Und Raducanu ist, glaube ich, nicht gesetzt für die US Open, aber ist oben dran und spielt wirklich eine gute Saison.
Jetzt gucke ich jetzt gerade mal nach wegen Emma Raducanu ist auf Platz 35. Ich glaube nicht, dass sie gesetzt sein wird.
Nee, müssten wahrscheinlich noch ein, zwei Leute rausziehen.
Ja, genau. Also das wird wohl nicht funktionieren. Also, Aryna Sabalenka und Coco Gauff, beide im Viertelfinale ausgeschieden. Eine Spielerin, die das Achtelfinale hier erreicht hat, und das ist aus deutscher Sicht sehr interessant, das ist Ella Seidel gewesen. Die hat hier gegen Polina Kudermetova in der ersten Runde gewonnen, 1-6-6-3-6-2. Dann hat sie Emma Navarro besiegt, nervenstark, 6-4-1-6-6-4, nachdem sie im dritten Satz schon mit 1-4 zurückgelegen hatte. Und dann hat sie McCartney Kessler besiegt, wo sie 2 Matchbälle beim Stand von 6-6 im Tiebreak des dritten Satzes abwehren musste. 4-6 stand es dort im Tiebreak. Und dann hat sie gegen Barbara Gracheva den ersten Satz noch gewonnen mit 6-2 und war dann auch eins der Hitzeopfer. Verlor die Sätze 2 und 3 mit 6-1 und 6-1. Aber Ella Seidel hat hier zum ersten Mal wirklich richtig mit Nachdruck eine kleine Marke gesetzt. Und sie hat mit Navarro und Kessler 2 gute Spielerinnen besiegt, die vor allen Dingen auf den Hartplätzen sehr gut klarkommen. Und was ich fand, war, dass sie hier vor allen Dingen ihre Vorhand einem größeren Publikum bekannt gemacht hat.
Ja, ich war gespannt, was du sagen würdest. Du bist für mich so ein bisschen der Ella Seidel-Experte. Also, wir können sagen, es war ein bisschen Glück drin. Der Sieg gegen Navarro, es war nicht nur ein 1-4, es waren zwei Breaks hinten.
Ja, genau.
Dann hat es Navarro schon eher abgegeben. Und gegen Kessler war auch ein bisschen Glück drin. Aber exakt sowas braucht man, um einen Durchbruch zu schaffen. Also war ja bei Eva Lys Anfang des Jahres bei den Australian Open auch so. Bisschen Glück gehabt und die Chance dann ganz klar genutzt. Und es ist hier mit Ella Seidel auch so. 92 im Race. Nicht unmöglich, dass sie das Jahr unter den Top 100 abschließt. Wird sie ein bisschen Glück brauchen, in welche Turniere sie reinkommt und da dann die Punkte holen. Aber es ist möglich. Und was von dir angesprochen wurde, man hat diese Kombination aus Vorhand und Aufschlag gesehen. Fast ein bisschen wie bei Julia Görges früher. Ist eine andere Spielerin, aber Görges hat ja auch durchaus von den beiden Schlägen gelebt. Und es war ein Fall von Rang geschlichen in diesem Jahr, würde ich sagen. Es ist ja wirklich eher in Ruhe und im Schatten passiert. Und hier hat sie dann die große Bühne bekommen und hat die dann für sich nutzen können. Und ich kann mir vorstellen, das Viertelfinale wäre noch ein Schritt zu weit gewesen, aber das Achtelfinale hat sich hier genau richtig angefühlt und ich halte jetzt für eine 50-50 Chance, dass sie in den Top 100 im Jahresende drin bleibt. Vielleicht ist realistisch, auf die Australian Open abzuzielen und dann, gucken wir mal, wie sie diese nächsten 12 Monate nutzen kann. Ich glaube, bessere Frage ist, wie sie oder ob sie sich in den Top 100 bis oder irgendwo zwischen 15 und 100 etablieren kann. Das halte ich auf jeden Fall für möglich.
Wir hatten ja Anfang des Jahres bei unserer Jahresrückschau bzw. Vorschau hatten wir eine, nicht Wette, aber wir haben beide gesagt, also ich hatte gesagt, Ella Seidel ist am Jahresende die Nummer 1, die deutsche Nummer 1. Du hattest gesagt, Eva Lys ist die deutsche Nummer 1. Jetzt wird wahrscheinlich Tatjana Maria sein, die am Ende die deutsche Nummer 1 ist. Und trotzdem können wir sagen, dass gerade Eva Lys und Ella Seidel jetzt einen Sprung gemacht haben. Bei Eva Lys ist der Sprung noch größer als bei Ella Seidel. Sie hatte dann ja jetzt auch die Verletzung, wo sie ein paar Wochen ausgefallen ist und wo sie immer noch so ein ganz kleines bisschen wohl über Schmerzen klagt. Aber ich fand, dass sie sich in gerade sportlich weiterentwickelt hat und diese Waffen mit dem Aufschlag und der Vorhand hat. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt. Also Top 100, ich glaube, das muss das Ziel jetzt sein für sie, am Ende des Jahres so weit oben zu stehen, dass sie in Australien die Quali hinter sich lassen kann. Das wird wahrscheinlich das Ziel sein.
Ja, und ich glaube, es wäre an der Zeit für eine Wachablösung. Ich meine, die beiden besten deutschen Spielerinnen sollten eigentlich nicht Maria und Siegemund sein, egal wie gut sie ihre Jahre bestreiten. Normalerweise sollten Lys und Seidel spätestens im nächsten Jahr wirklich an ihnen vorbeiziehen.
Ja, das denke ich auch. Müssen wir noch über Spielerinnen sprechen? Hast du noch eine Spielerin?
Ich meine, wir haben Goff nebenher erwähnt. Für mich eben zwar kein überragendes Match. Die Doppel gegen Paulini, die Doppelfehler sind da. Trotzdem erreicht sie das Halbfinale bei den US Open, glaube ich, ist es absolut im Bereich des Möglichen, dass sie das Turnier dann auch für sich entscheidet. Da mache ich mir wenig Sorgen. Bin gespannt, wie sie mit der Aufmerksamkeit im Druck umgeht. Sie dürfte unter allen Spielerinnen und Spielern die Nummer 1 in den USA sein. Die Aufmerksamkeit wird riesig sein. Vielleicht findet sie Weg, die Doppelfehler loszuwerden und dann halte ich es nicht für unmöglich, dass sie über den US Open auch den Titel holt.
Gerade noch das Doppel. Aaron Routliff und Gabi Dabrowski haben das Doppel gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und da haben wir ein Finale erlebt, was 20 Minuten gedauert hat und dann und abgebrochen worden ist wegen eines wegen sich schlecht fühlen von Jannik Sinner. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Carlos Alcaraz ist der Titelträger von Cincinnati. Das Finale dauerte genau 22 Minuten, dann war es vorbei. 5:0 führte Alcaraz im Finale gegen Jannik Sinner und dann musste Sinner nach Besuch eines Arztes beziehungsweise des Physiotherapeuten aufgeben, hat gesagt, er habe überhaupt keine Power und er wisse überhaupt nicht, wie er Power rausholen soll und keine Kraft mehr gehabt, völlig kraftlos rausgegangen, nachdem er das Halbfinale noch mit 7:6 und 6:2 gewonnen hatte gegen Terence Hartmann, hat er dann das Finale aufgeben müssen. Über das Finale müssen wir nicht sprechen, weil da gibt es keine Nachrichten dazu. Es war kaum ein Finale, war so an die Stadtmauer von Meissen, Ohio drangeschrieben wie Sinner gegen Alcaraz.
Ja, was war es? 5 hintereinander ist, glaube ich, ne?
Mhm.
Also, die sind mit Abstand die beiden besten Spieler in der Welt. Und wird natürlich interessant, ob es auch bei US Open dazu kommt. Was ist wohl der Rekord von hinter oder nacheinander gespielten Finals? Irgendwo in den 70er, 80ern haben bestimmt Connors und McEnroe oder Everett und Navratilov auch 15 Mal gegeneinander gespielt. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, halte ich, aber durchaus für möglich. Ja, wir können festhalten, sie sind die beiden besten Spieler der Welt. Sinner hat eine absolut dominante Vorstellung hier bis zum Finale hingelegt. Ist wirklich nie in Gefahr gekommen. Alcaraz hat es ein bisschen schwerer getan, hat das Finale trotzdem erreicht und sie stehen über allen. Das heißt nicht, dass sie jetzt das US Open Finale beide bestreiten. Ich gehe längst davon aus, dass wenn Sinner fit ist, er im US Open Finale stehen wird, der andere Platz vielleicht ein klein bisschen offener. Aber ja, sie haben sich vom Rest abgesetzt und sind im Moment mit Abstand die beiden besten Spieler bei den Herren.
Dann lass uns mal gerade über Carlos Alcaraz sprechen, weil der hat ja durchaus zwischendurch eine Ehrenrunde gedreht gegen Damien Jumhur in der zweiten Runde 6-1, 2-6, 6-3. Dann hat er gegen Hamad Medjidovic und Luka Nadi keine Probleme gehabt, dann gegen Andrei Rublev keine gute Leistung gezeigt und am Ende nur mit 7:5 im dritten Satz weitergekommen gegen Alexander Zverev, gegen einen geschwächten Alexander Zverev sicher gewonnen mit 6:4 und 6:3 und dann im Finale dieses 5:0 gegen Jannik Sinner. Das ist nach wie vor nicht nur erstaunlich, sondern auch durchaus unterhaltsam, dass man bei Carlos Alcaraz nicht davon ausgehen kann, dass er durch die ersten Runden durchmäht, sondern dass er zwischendurch wirklich Anlauf braucht, beziehungsweise, dass es auch Spieler gibt, die ihm so ein bisschen Probleme bereiten können. Andrei Rublev hat den Tiebreak des dritten Satzes dank eines Doppelfehlers nicht erreicht, den er beim Matchball gespielt hat, aber insgesamt hat er eine gute Leistung gezeigt und da wackelte Alcaraz schon etwas.
Ja, ich würde tippen, dass wir auch in Zukunft Matchups haben werden, die Alcaraz Schwierigkeiten bereiten. Da bin ich mir eben bei Sinner nicht so sicher. Kann mir fast vorstellen, dass er die meisten einfach beiseite schieben wird. Aber Alcaraz, wenn wir jetzt mal angucken, Jumhur ist ja jemand, der sehr den Rhythmus wechseln kann, wirklich Verschiedenes probieren kann. Und da hatte ich das Gefühl, der hat irgendwann Alcaraz einfach kein Tempo mehr gegeben. Alcaraz hat angefangen, Fehler zu machen. So ein bisschen ein Klassiker für Offensivspieler gegen Rublev. Hat er in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme gehabt. Da kommt er irgendwie nicht so zurecht mit diesem Tempo, was Rublev gehen kann. Also das scheint ihn schon so ein bisschen zu irritieren. Und da hat er ja wirklich übers Match nur 2 Punkte mehr gewonnen und irgendwie im dritten Satz auch nur 2-3 Punkte mehr gewonnen. Und da war es am Ende einfach eine Mischung aus, Rublev ist nicht ganz oder hat nicht ganz die Intensität mitgehen können und hat Rublev so ein bisschen den Rhythmus genommen. Aber es war auf jeden Fall eine enge Geschichte. Und ich hoffe fast, dass das in Zukunft auch dazu gehört, weil wenn wir 2 Sinners haben, die wirklich einfach durchs Feld mähen, dann wird es auch ein bisschen langweilig. Und Alcaraz hat dann ja doch schon einen etwas höheren Unterhaltungsgrad, einfach dadurch, dass er in engeren und Matches, die ein bisschen mehr auf und ab sind, involviert ist. Und ja, bitte nicht 2 Sinners. Also sage ich jetzt mal ganz direkt.
Nee, bitte nicht 2 Sinners. Und dass Carlos Alcaraz zwischendurch dann auch mal vielleicht die Gedanken wandern lässt und sich denkt, Mensch, wie kann ich den Punkt jetzt noch ein bisschen schöner spielen und so, das ist völlig in Ordnung. Also diese beiden Gegensätze, diese Antagonisten, auch wenn sie sich schätzen etc., die finde ich schon ganz gut, diese gleich auch spielerischen Antagonisten. Und wir brauchen, glaube ich, gar nicht so viel dann auch über Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sprechen, weil Jannik Sinner ist durch das Turnier nämlich durchgepflügt dann auch am Ende. Er hat zwischendurch den einen oder anderen Tiebreak spielen müssen, er hat gegen Gabriel Diallo hat er den zweiten Satz im Tiebreak gespielt, dann hat er gegen Andrea Manarino den zweiten Satz im Tiebreak gespielt, aber ansonsten gegen Terence Hartmann noch, aber ansonsten war er nie wirklich gefährdet. Also ich habe nie das Gefühl in diesen 5 Matches gehabt, dass er in irgendeiner Weise gefährdet sein könnte.
Ja, mach mal eins unserer beliebten kurzen Ratespiele. Was glaubst du, wie viele Breakbälle hat er zugelassen bis zum Finale?
5?
Ja, Und wie viel hat er sich erspielt?
35?
49.
49, ja.
Ne? Sagt alles. Er hat 10-mal mehr Breakbälle erspielt, als er zugelassen hat. Das ist halt ein solch riesiger Abstand zum Feld, dass es schwer vorstellbar ist, wie er in New York, außer er ist krank, wirklich in Gefahr geraten soll gegen fast alle. Ich meine, wenn wir an die Australian Open denken, da hatte er das eine wirklich enge Match gegen Holger Rune, da war er krank. Kann in New York auch immer passieren, aber wer soll daherkommen und soll ihn außer Alcaraz in irgendeinem Paralleluniversum Djokovic, wer soll ihn da wirklich gefährden, weil er im Moment so weit entfernt ist von allen anderen auf Hartplätzen, dass es irgendwie richtig schwer vorstellbar ist. Und ich hatte das Gefühl, er war hier wirklich eigentlich bis zum Finale locker drauf, ist einfach wirklich nie in Gefahr geraten. Das Viertelfinale gegen Ože Aliassime war ja fast die Kopie des Viertelfinals gegen Casper Ruud in Rom. Den hat er hier auch mit gefühlt 2 Bägeln nach Hause geschickt. Ich weiß, zwischendrin hat Ože Aliassime 2 Spiele mal gewonnen. Aber es war überragend. Und dann, ja, im Finale, also bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt am Ende wirklich war, ob es die Hitze war, ob es Magen war, werden wir vielleicht noch in diesen Tagen rausfinden. Wir werden ihn sicherlich nicht sehen bei der Mixed-Doppelveranstaltung in New York, aber wie gesagt, für mich ist er der klare Favorit, zumindest auf dem Finaleinzug in New York.
Ja, für mich auch. Also dafür war es alles zu klar und dafür lässt er zu sehr die Leute so ein bisschen am langen Arm verhungern, wenn er gegen sie spielt. Und du hast es eben angekündigt, diese Breakbälle, die er gegen sich hatte und die Breakbälle, die er erarbeitet hat. Das ist einfach eine andere Dimension als die allermeisten Spieler momentan. Und was wir gucken müssen, er wäre heute eigentlich dran, schon im Achtelfinale. Ich muss jetzt nochmal gerade gucken, mit Katarina Siniakova würde er heute spielen, gegen Alexander Zverev und Belinda Bencic. Da ist in beiden Mixes noch nicht ganz klar, ob sie wirklich spielen werden. Ich gehe davon aus, dass wir heute noch die ein oder andere Änderung sehen werden. Im Halbfinale, da können wir dann jetzt mal darüber sprechen, ist Alexander Zverev ausgeschieden, nachdem er schon im Viertelfinale große Probleme hatte gegen Ben Shelton. Nicht sportlich gesehen. Ben Shelton spielte unterirdisch die meiste Zeit dieses Matches. 6-2, 6-2 gewann Alexander Zverev, aber ab Ende des ersten Satzes hatte auch er körperliche Probleme. Ben Shelton half ihm dabei, hier über die Ziellinie zu kommen. Der hat wirklich den Platz überhaupt nicht mehr getroffen und hat einen Homerun nach dem anderen geschlagen. Zverev hatte dann aber auch gegen Carlos Alcaraz relativ früh Probleme und verlor dann am Ende mit 4-6 und 3-6. Er hat das Match nicht aufgegeben. Er ist einer der Spieler, die in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen am hitzeresistentesten waren und die sich von solchen Bedingungen haben nicht beeinflussen lassen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, jedenfalls ich weiß es im Moment noch nicht, was er hatte. Und ich will auch da jetzt nicht groß spekulieren, aber er hat sich immer wieder die Eisbeutel auf den Kopf gelegt, beziehungsweise auf die Oberschenkel. Er hat dann auch es sah aus wie so ein Asthma-Spray, dass er sich zugeführt hat. Er hat zu einem Physiotherapeuten während des Halbfinals gesagt, während des Viertelfinals gesagt, ich kann nicht richtig atmen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht richtig atmen kann. Es gab dann auch noch die Gerüchte, dass er Rückenprobleme hat und im Training nicht komplett durchziehen konnte. Das hat dann aber wieder jemand aus seinem Team dementiert, der gesagt hat, nö, das Einschlagen funktionierte ganz normal. Also wir wissen es im Moment noch nicht, was Alexander Zverev da hatte, aber es war schon erstaunlich, wie sehr er eingeknickt ist im Viertel- und Halbfinale.
Ja, vor allem nach den ersten Spielen. Also die waren ja doch relativ auf Augenhöhe, hatte dann auch schnell 2 Breakbälle, die Alcaraz mit sehr gutem Offensivtennis abgewehrt hat. Es war auch gefühlt so ein Fall von Alcaraz, spielt mit seinem Essen. Gibt andere, die hätten das, glaube ich, 2-2 gewonnen, aber Alcaraz, wissen wir, auch gegen verletzte oder angeschlagene Gegner schafft es irgendwie nicht so richtig durchzuziehen, zumindest in relativ vielen Fällen. Und bis dahin würde ich dem Turnier von Zverev so ein bisschen die Überschrift geben, relativ dominant gegen ziemlich dankbare Gegner. Also es sind Gegner, die ihm liegen, von der Art her. Ein Shelton liegt ihm, ein Nakashima liegt ihm. Wen hat man jetzt noch drin? Jetzt habe ich es gerade nicht vor der Nase. Genau. Das sind Gegner, die liegen ihm, so von der Spielweise her. Und ich würde fast sagen, bei ihm wie bei allen Spielern außer Ben Shelton, die zumindest relevant sind für die Spitze, haben wir in diesem Sommer nichts gelernt. Also wir haben nichts aus diesen beiden Turnieren mitgenommen, wo wir jetzt anders drauf blicken als vorher. Wahrscheinlich, weil es so schnell nach Wimbledon kam. auch weil sich nicht wirklich was in der Spitze verschoben hat. Zverev ist immer noch in der Gruppe direkt hinter Sinner und Alcaraz. Wird wahrscheinlich, wenn er eine gute Auslosung hat oder eine okay Auslosung, zumindest in New York, ins Halbfinale kommen. Ich glaube nicht, dass er jemanden wie Djokovic im Viertelfinale sehen will. Es gibt auch ein, zwei andere Gegner, die er nicht sehen will. Aber wenn doch, sollte er das Halbfinale eigentlich erreichen. Da wird wahrscheinlich Schluss sein, wenn er auf Alcaraz oder Sinner trifft. Und von daher so richtig viel gelernt haben wir bei ihm nicht, aber haben wir eben auch bei allen anderen nicht. Dafür war es ein zu schräger Sommer. Und er hat gut hier aufgeschlagen. Quote war hoch. Vor Alcaraz nur einen Break kassiert. Ansonsten so viel kann man bei ihm halt auch nicht sagen.
Nee, kann man auch nicht. Also was ich habe das im Viertelfinale gegen Ben Shelton habe ich kommentiert. Da hatte er die ersten Spiele, wo Shelton nicht gut spielte, aber er selber extrem gut spielte, bevor er diese körperlichen Probleme bekommen hat. Das fand ich war enorm gut gespielt von ihm auch. Ich habe jetzt nicht in irgendeiner Weise etwas gesehen, wo ich gedacht habe, das ist der Einfluss von Toni Nadal oder so. Nein, überhaupt nicht. Aber er hatte die Vorhand extrem gut drauf und hatte über diese Vorhand dann dominiert. Und was dann halt wieder sehr, sehr cool zu sehen war, wie sehr er gegen Linkshänder dominieren kann. Also das gegen Ben Shelton, das war eine Demonstration. Und er hat seit seiner Rückkehr nach seiner Bänderverletzung damals 2023, hat er nur gegen Marc-Andrea Hüßler und Leonard Tien verloren als Linkshänder. Ansonsten hat er alle Matches gegen Linkshänder gewonnen. Und das ist schon erstaunlich, wie sehr er eine starke Vorhand eines Linkshänders mit seiner Rückhand neutralisieren kann. Das ist immer wieder beeindruckend, das zu sehen.
Na, hat natürlich einen kleinen Vorteil zu Hause gehabt.
Ja. den Vorteil muss man auch zu seinen Gunsten nutzen.
Na, absolut. Eben hat sich jahrelang quasi warm gespielt gegen Linkshänder. Und sind wir ehrlich, die Geschichte des Turniers war wahrscheinlich der andere Halbfinalist. Vielleicht hätte man sogar mit dem einsteigen sollen zu den anderen dreien. Glaube ich, haben wir jetzt alles gesagt, was ich sagen lässt.
Ja, gut. Dann lass uns über den vierten Halbfinalisten sprechen. Das ist Terence Atman.
Und klingt wie ein Rappername aus den 90ern. Ich weiß nicht, ob du auch französischen Rap in den 90ern gehört hast.
Nee, habe ich. Ich habe nie französischen Rap gehört. Jetzt okay. Bin ich mal der Banause, was so Popkultur angeht. Es tut mir leid.
Alles gut, aber ich finde, er hat den perfekten Namen für so einen 90er-Jahre-Rapper.
Terence Atman hat eine der größten Pokémon-Sammlungen in ganz Frankreich, also in ganz Frankreich, nicht unter den Tennisspielern. Er hat auch Yannick Sinner zu dessen Geburtstag eine Pokémon-Karte geschenkt. Und er hat einen IQ von 158.
Marion Bartoli auch von sich übrigens.
Ja, vielleicht. Vielleicht
sage ich jetzt einfach mal so.
Vielleicht ist das so ein bisschen französisch immanent. Auf jeden Fall hat er dieses Halbfinale erreicht. Und das ist ein Spieler, bei dem es jetzt erst in den letzten Monaten Klick gemacht hat. Der hat lange Jahre auf der Challenger-Tour so ein bisschen rumgewurschtelt und hat aber jetzt in den letzten Monaten enorm gutes Tennis gespielt. Und das führt er zurück auf seinen neuen Coach, Guillaume Per. Und mit dem hat er gearbeitet und der hat gesagt, du musst eigentlich Top 30 spielen. Und was er hier in diesem Turnier veranstaltet hat, das war wirklich enorm. Und wen er alles auf dem Weg dahin besiegt hat, auch das war enorm. In der ersten Runde Yoshihito Nishioka. Gut, das den kann er auch an normalen Tagen schlagen. Er ist schon durch die Quali gekommen. Dann aber Flavio Cobolli, 7-6 im dritten Satz. Jean Fonseca, 6-3, 6-4. Taylor Fritz, 6-3 im dritten Satz. Holger Rune, 6-2, 6-3. Und dann hat er gegen Yannick Sinner einen fast perfekten ersten Satz gespielt. Den hat er 6-7 verloren. Und dann ging es ein bisschen in die falsche Richtung. 2-6. Aber Terence Atman, das ist ein Spieler, den wir uns merken sollten, weil er nämlich ein Spiel hat, was, glaube ich, sehr vielen sehr auf die Nerven gehen dürfte.
Ja, und um klarzustellen, genau wie Bartoli finde ich ihn sehr sympathisch, jetzt von seiner Art her. Ich glaube, er hat Herausforderungen und Themen, um die er sich so ein bisschen dreht, haben wir natürlich alle. Aber für mich die prägende Erinnerung dieses Jahres war eigentlich sein Match gegen Richard Gasquet bei den French Open, wo er ziemlich untergegangen ist. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, auch ausgebuht wurde vom französischen Publikum. Also er hat schon sehr hohe Höhen und sehr tiefe Tiefen. Aber ich glaube, das Turnier hier hat so eine Geschichte wie seine gebraucht, wo halt einfach mal jemand mit dieser Art Tennis zu spielen durchs Feld zieht. Also er hat eine ziemlich dominante Vorhand und das hat man dann auch in dem Match gesehen. Er ist auch Linkshänder. Er ist jetzt eher aus einer, ich sag mal, athletischen Defensive hier gekommen, stand schon ein paar Meter hinter der Grundlinie, aber hat dann halt wirklich mit dieser Vorhand brutal durchgeführt. durchgezogen, hat ein sehr gutes Surf für seine Größe. Aber man sieht schon, woran es vielleicht in der Vergangenheit gescheitert ist. Denn das ist schon ein Hochrisikotennis. Und das ist schon eins, glaube ich, was klappen kann, was aber eben auch nicht klappen muss. Und es war jetzt so ein bisschen hier die Geschichte des Turniers. War schon angesprochen, wenn man jetzt so ein bisschen auch drauf guckt. Ich fand erstaunlich gut seine Return-Leistungen. Habe ich es gegen seine Karriere abgleichen lassen von Tennis Abstract. 3 der Top 20 Return-Leistungen seiner Karriere und er hat doch schon relativ viele Matches gespielt. Also da war jetzt entweder wirklich in diesem Turnier etwas, was besonders gut geklappt hat, oder er hat auf einmal das Returnieren für sich entdeckt. Das glaube ich jetzt allerdings nicht. Für mich der Sieg war allerdings der gegen Taylor Fritz, der vielleicht so ein bisschen die Enttäuschung des Sommers bei den Herren gewesen ist, aber trotzdem ja der klare Favorit im Match gegen Adman war. Und da hat er den ja wirklich so ein bisschen entzaubert. Hat halt Tempo gewechselt, hat Winkel reingebracht, hat ein paar schöne Stops gesetzt und das war vielleicht die Leistung von ihm. Und das Schöne ist ja, er hat's genossen und er war jetzt auch nicht irgendwie schüchtern, sondern er hat seine eigene Geschichte gut erzählt. Und sowas braucht man dann ja auch von jemandem, der so überraschend Halbfinale erreicht.
Ja, absolut. Also das war nie zu einem Zeitpunkt, wo man gedacht hat, jetzt wird er schüchtern oder jetzt kuscht er vor dem großen Namen. Nö, der hat seine Chance schon gesucht und genutzt und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass er das Selbstvertrauen hat. Ja, ich kann mit diesen Jungs erstens mithalten und zweitens kann ich sie auch schlagen. Und wie gesagt, er hat darüber gesprochen, dass sein neuer Coach ihn sowas von stark geredet hat etc. Und was wir dann noch sagen können, er hat eine der unorthodoxesten Aufschlagbewegungen. Er nimmt den Ball zum Aufschlag im Steigen. Also er wartet nicht, wenn wir es zum Beispiel bei den anderen Spielern sehen, dass sie eventuell ihm entgegenkommen, den Ball, wenn er schon im Fallen ist. Nee, er nimmt ihn auf dem nicht mal höchsten Punkt, diesen Aufschlag. Und das ist sehr, sehr schwer dann auch zu lesen für die Return-Spieler.
Ist er oder Caso der ehemalige Handballer?
Caso ist der ehemalige Handballer.
Caso, ne? Mhm. Weil der hat doch auch so einen krassen Aufschlag für seine Körpergröße, ne?
Der hat so einen enormen Move, ja.
Ja, also ich meine, es ist ja dann halt auch, man kann schmunzeln über die Geschichte mit den Pokémons, aber wie er das dann mit Sinner gemacht hat, ist ja auch einfach, da versteht er, wie sowas funktioniert, ne? Also die Kameras fangen das ein, alle finden es lustig und sympathisch und exakt so macht man das. Man lehnt sich so ein bisschen rein in den Erfolg, den man hat und das hat er hier getan und wir haben schon so häufig darüber gesprochen. Wir haben jedes Jahr so 10 Spieler und Spielerinnen, die sich quasi die große Möglichkeit mit einem großen Lauf erspielen. Ich meine, aus dem letzten Jahr fällt mir Lulusson ein, die das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Dann war die große Frage, kann sie das jetzt nutzen, um sich in Top 100 zu etablieren? Na, eher nicht. Jetzt auch kein Reinfall gewesen, aber hat sie jetzt nicht nutzen können. Er hat jetzt auch für ein Jahr die ganzen Punkte hier. Als Äquivalent irgendwie von 5 Challenger-Titeln kann er das jetzt nutzen, um sich in Top 100 zu etablieren oder vielleicht sogar höher. Das ist jetzt für ihn die Frage. Und kann das schwer einschätzen, ob das klappen kann, so sein Spiel durchzuziehen in den nächsten Monaten und Jahren. Aber hey, jetzt kommen die ganzen Indoor-Sachen im Herbst in Frankreich, das müsste er doch eigentlich nutzen können, um da oben bleiben zu können. Aber wir werden sehen. War eine Eintagsfliege oder war das jetzt der Auftakt zu was Größerem?
Es fallen einem immer französische Spielerinnen und Spieler ein. Louis Boisson, Giovanni Pecci-Perica, jetzt Thérèse Amman.
Ja, ich meine, die haben natürlich viel Tiefe und die werden sehr gefördert und ja, haben halt auch unglaublich viele Turniere. Also er sollte doch jetzt mit größeren Challengern und kleineren ATP-Turnieren 5, 6 Möglichkeiten im Herbst bekommen, weil auch die Wildcards jetzt natürlich bekommen wird. Und in der Theorie sollte es klappen, aber wir werden jetzt mal sehen, ob er jetzt wirklich der neue Adman ist.
Daniil Medvedev musste ja nicht Sorgen machen. Erste Runde gegen Adam Walton raus und zwar 6-1 im dritten Satz.
Ja gut, also das ist halt die Frage, was sind die Ansprüche, ne?
Immer ja, die Ansprüche halt sollten vor den US Open andere sein, als zweite Runde gegen Adam Walton auszufliegen.
Ja, ich meine, Tsitsipas haben wir hier auch schon wieder auf dem Weg verloren. Die beiden geben sich im Moment nicht so viel. Im Moment wäre es eine Überraschung, wenn er einen großen Lauf in New York hinlegen würde. ich glaube, es sind irgendwie so ein, zwei Sachen zusammengekommen. Er hatte wirklich nach der Verletzung beim Aufschlag nicht mehr zur alter Stärke zurückfinden können und hat es dann noch kompensieren können. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist er halt wirklich in sich zusammengebrochen. Und normalerweise würde man sagen, bei so einem Spieler mit so einem, ja, mit so viel Erfolgen, so viel Erfahrung, sollte er einen Weg zurückfinden. Aber es ist oder so, wir haben es auch häufig in der Tennisgeschichte gesehen, dass solche Leute dann so ein bisschen verschwinden können. Ich glaube, da ist er zu ehrgeizig für, als dass er jetzt wirklich in einem Jahr außerhalb der Top 100 ist und wir ihn nie wieder sehen. Aber es ist im Moment wie bei Tsitsipas eher Top 50 als Top 10 Tennis.
Tsitsipas haben wir schon ein bisschen früher verloren. Ich bei Medvedev muss ich immer noch dran denken an seine Pressekonferenz in Wimbledon, wo er früher ausgeschieden war.
Wo er allen von Halle erzählt hat.
Genau,
und seine 11-mal
in der Pressekonferenz Halle erwähnt hatte.
Klammern uns alle an irgendwas auf dem Weg nach unten. Ne?
Ich klammere mich auch an meine Bezirksmeisterschaft von 1989. Ist halt so. Gibt es noch ein oder zwei Spieler, über die wir sprechen sollten? Weil so richtig viel hat uns dieses Turnier nicht gebracht, gerade bei den Männern.
Ja, wir können auch kurz Holger Rune erwähnen, der ganz klar im Viertelfinale verloren hat.
Den haben wir ja heute schon mal erwähnt.
Das stimmt. Aber ganz okay gespielt hat. Hat vielleicht immer noch eine Chance, das Jahr in den Top Ten zu beenden. Shelton war jetzt, ich meine, bei den Damen, wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, wir wären nicht überrascht, wenn wir nichts hören würden von den beiden Finalistinnen und sie sind dann auch in der Tat nicht angetreten. Khachanov hat hier aufgegeben und Shelton hat durchgezogen, bis er nicht mehr konnte. Ist sicherlich ein Faktor bei den US Open. Also halte ich wirklich für einen, der das Halbfinale erreichen kann mit der richtigen Auslosung. Ansonsten, ja, so viel Erstaunliches oder Spektakuläres ist nicht passiert.
Shelton muss meiner Meinung nach ganz klar den Anspruch haben, wie sagte Ben Rothenberg, LAMP zu sein, Last American Male Player.
Fritz muss den Anspruch auch haben, Tiafoe auch. Also haben wir nochmal schon mal einen ganz spannenden Kampf zwischen den drei.
Tiafoe haben wir auch ein bisschen verloren in den letzten Wochen.
Ja, hatte Rücken, glaube ich, ne? Mhm.
Tiafoe hat den Washington noch gesagt, Mensch, das ist hier, ich lebe für diese 6 Wochen mit Washington, mit Toronto oder Montreal, mit Cincinnati und den US Open und hier musste er gegen Holger Rune dann aufgeben beim 4-6, 3-1 oder 1-3 und trotzdem so richtig überzeugend war er auch in der letzten Zeit nicht. Roberto Caballes Baena und Hugo Humbert hat er besiegt, aber dann gegen Holger Rune dann verloren. Also dieses Turnier war am Ende davon geprägt, dass Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gezeigt haben, wie weit sie im Moment von den anderen entfernt sind und es hat sehr, sehr viele Aufgaben gegeben. Wir können auf das Mixed Draw gucken, das heute beginnen soll, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ich weiß nur nicht, ob das in irgendeiner Weise etwas bringt. Jessica Pegula und Jack Draper sind an 1 gesetzt, Jelena Rybakina und Taylor Fritz an 2. Rybakina und Fritz spielen in der ersten Runde gegen Irani Vavasori. Alexander Zverev spielt zusammen mit Belinda Bencic gegen Jannik Sinner und Katerina Siniakova. All das, was wir jetzt hier besprechen, kann in 2 oder 3 Stunden Makulatur sein. Also,
ja,
das ist.
Kann ja beide mal einen Tipp geben, wer es gewinnt.
Also wenn das Turnier so bleiben würde, wie es jetzt hier angesetzt ist, dann würde ich sagen Taylor Townsend und Ben Shelton.
Ja, denke ich auch. Vielleicht 2. Favoriten Irani und Vavasori. Sonst.
Ich hoffe einfach, dass wir Medvedev Andreeva heute nochmal sehen. Weil das war eins der persönlichen Highlights bei den Olympischen Spielen letztes Jahr. Wie Daniel Medvedev völlig, völlig wirr über den Platz gerannt ist und Mira Andreeva eigentlich alles machen musste und das ein völlig falscher Sport war für Medvedev.
Na, und er spielt hier gegen Olga Danilovic, Linkshänderin, die kann den Aufschlag gut nach außen schnibbeln. Also mal schauen, wie da Medvedev mit umgeht.
Ja, wie gesagt, also ich hoffe, das bleibt bestehen, Andreeva und Medvedev, weil das war letztes Jahr war es wirklich ein Highlight. Wirklich, wirklich ein Highlight. Eine Nachricht haben wir noch, die müssen wir verkünden und das ist, dass Kyle Edmund seine Karriere beendet hat. Und es war leider, leider fast überfällig. Kyle Edmund 2018 im Halbfinale bei den Australian Open war ein guter Hartplatzspieler, war zwischendurch einer der besten, die in Großbritannien gespielt haben, aber anfällig ist gar kein Ausdruck. 3 Operationen, November 2020, März 2021 und Mai 2022, hat es versucht, wieder zurückzukommen, ist über die ITF-Tour, über die 15.000er gegangen, um sich wieder zurückzuspielen, hat das eigentlich auch halbwegs geschafft, hat 2 ATP-Titel gewonnen in seiner Karriere, Nummer 14 war er in der Weltrangliste und hat den Davis Cup dann auch noch gewonnen. Er hat es nochmal versucht, aber er hat jetzt gesagt, Gott, das hat alles keinen Zweck mehr. Trotzdem eine super Karriere von Carl Edmund.
Ja, überragende Vorhand, vielleicht eine der besten auf der Tour. Beim Rest ein klein bisschen limitiert gewesen und natürlich immer im Schatten gestanden von Murray. Aber du hast schon gesagt, Top 20, gute Karriere bis dahin. Annahme war eigentlich auch, dass er so irgendwo zwischen 10 und 30 sich für ein paar Jahre halten kann. Und dann ist es halt unglaublich ruhig um ihn geworden. Und er hat wirklich sehr weit unten noch probiert. Es hatte sich dann eben in der Tat abgezeichnet. Und ist dann ja auch irgendwann die Frage, macht das finanziell und emotional noch Sinn, das weiter zu probieren? Und er hat alles probiert. Hat nicht gereicht. Trotzdem ein paar sehr gute Erfolge gehabt und hoffe, er kann da einigermaßen zufrieden drauf zurückblicken.
Ja, und ich gehe davon aus, dass wir ihn im britischen Verband in den nächsten Jahren dann ja auch sehen werden mit irgendeiner Funktion. Das ist jedenfalls meine Vermutung.
Ja, also ich habe ihn jetzt auch persönlich nie erlebt. Fast alle aus der Generation habe ich ja irgendwie mitbekommen, weiß ich, in PKs oder sonst mal. Gar keine Einschätzung zu ihm. Ein bisschen ruhiger, dröger Typ, glaube ich, aber nie irgendeine persönliche Interaktion gehabt, also kann ich gar nicht einschätzen.
Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge. Am Donnerstagabend wird es die Auslosung geben. Es gibt keine Draw Ceremony, sondern es gibt ein Draw Reveal. Die US Open machen nicht so einen Quatsch wie Wimbledon, wo 128 Namen aus einem Beutel rausgezogen werden. Nee. Da gibt's ein Draw Reveal. Wir werden dann den Podcast aufnehmen mit der Vorschau auf die US Open. Der kommt spätestens Freitagmorgen in eure Podcatcher geslidet. Dann werden wir während der US Open so täglich wie möglich einen Podcast machen. Es ist das schwierigste Turnier für uns, die US Open, weil Philipp inzwischen einen 9-to-5-Job hat und ich werde für Sport Deutschland bzw. Sport Europe TV kommentieren und wir werden es versuchen hinzukriegen. Es kann vielleicht sein, dass wir zwischendurch nicht alle Ergebnisse eines Tages drin haben werden, sondern nur zum Beispiel die Ergebnisse bis 23 Uhr und dann am nächsten Tag den Rest dann noch mit besprechen. Aber wir wollen es wieder so täglich wie möglich machen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Instagram ist wieder dabei. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist es möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.